A big win for Josh Turek. He had the backing of Chuck Schumer and the Democratic establishment in Washington. A lot of national money went in there. Some Iowans didn't like that, but that money clearly helped Josh Turek to a runaway victory there. You say, can a Democrat win a Senate seat in Iowa? The retiring Senator Joni...
Martin, was hören wir da?
Wir hören John King, den langjährigen Reporter von CNN, der die Wahlanalysen macht für den Sender. Und er berichtet hier von den Vorwahlen für den US-Senat in Iowa. Bei den Demokraten hat Josh Turek das Rennen gemacht, bei den Republikanern Ashley Hinson. Und es ist ein ziemlich offenes Rennen, die bisherige Amtsinhaberin tritt nicht mehr an. Die Republikaner hoffen darauf, dass ihre Kandidatin Ashley Hinson davon profitiert, dass sie bereits vorher Abgeordnete im Repräsentantenhaus war. Und die Demokraten hoffen, dass ihr Kandidat von einer Anti-Trump-Welle profitieren kann und dass Iowa endlich mal wieder einen demokratischen Senator stellen wird.
Es ist Mittwoch, der 3. Juni 2026 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Es freut mich, den Martin Kilian zu begrüßen. Der Martin ist langjähriger USA-Korrespondent vom Tagesanzeiger und lebt in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort international vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
In exakt 5 Monaten, also am 3. November 2026, finden Zwischenwahlen statt. Um was geht es bei diesen Zwischenwahlen in den USA, Martin?
Ja, bei diesen Midterms geht es also um die Frage, ob es den Demokraten gelingt, im Kongress zu punkten. Donald Trump steht zwar nicht auf dem Wahlzettel, aber die Zwischenwahlen sind natürlich immer ein Zwischenzeugnis auch für den Präsidenten. Sie sind schlicht das Stimmungsbarometer. Gewählt wird das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel aller 100 Senatoren.
Bei den Zwischenwahlen kann ein Präsident eine empfindliche Niederlage kassieren. Eine geradezu krachende Niederlage hat der Demokrat Bill Clinton 1994 gegen die Republikaner eingefahren. Der Anführer von den Republikanern war damals Newt Gingrich, der dann nach den Wahlen der neue Speaker, also der neue Vorsitzende vom Repräsentantenhaus geworden ist.
Recognize that if America fails, our children will live on a dark and bloody planet. If the American people accept this contract, we will have begun the journey to renew American civilization.
Das ist der Newt Gingrich 1994. Er ist übrigens der Ehemann von der Calista Gingrich. Das ist derzeit die amerikanische Botschafterin in Bern. Martin, um was ist es gegangen dort 1994?
Tja, Christoph, das war schon eine ganz schöne Hammerwahl. Das war eigentlich eine der wichtigsten Wahlen überhaupt im 20. Jahrhundert, weil die Republikaner nach 40 Jahren in der Minderheit im Repräsentantenhaus 1994 die Mehrheit übernommen haben. Und das natürlich dann auch in beiden Kammern, weil sie im Senat auch gepunktet haben. Konservative Radiomoderatoren wie Rush Limbaugh waren damals populär und spielten eine wichtige Rolle bei diesem Sieg. Die Themen waren richtig amerikanisch. God, Guns and Gays. Das heißt, eine neue Welle des Konservatismus schwappte nach Washington. Es gab Republikaner gegen Big Government, Contract with America von Newt Gingrich. Die Regierung war blockiert, doch dann kam es tatsächlich und auch ein bisschen unerwartet, muss ich sagen, zu Kompromissen zwischen Gingrich und Präsident Bill Clinton, was zu gewissen politischen Erfolgen führte. Aber man sollte nicht vergessen, dass diese Wahl 1994 auch anderweitige Zensur war. Der Ton wurde rauer. Die Feindseligkeit zwischen den führenden Politikern in Washington ist also wirklich hochgeschlagen. Sich vorzustellen, dass Newt Gingrich, als er Speaker des Repräsentantenhauses wurde, zum Aperitif bei Bill Clinton einlief, wie das der demokratische Sprecher Tip O'Neill damals bei Ronald Reagan gemacht hat, das war fast unvorstellbar. Die Feindseligkeit war ausgeprägt, der Ton war extrem hart und ich würde das also wirklich auch Newt Gingrich persönlich anlasten. Das war ein Mann, der also nur sehr schwer verdaubar war.
Es ist 30 Jahre her, eine lange Zeit. Jetzt stehen wieder Kongresswahlen an, am 3. November, und zwar unter genau umgekehrten Vorzeichen. Die Republikaner sind an der Macht, sie haben den Trump im Weissen Haus und die Mehrheit in beiden Kammern vom Kongress. Können Demokraten jetzt 2026 den Erfolg von Gingrich unter umgekehrten Vorzeichen im Prinzip wiederholen?
Tja, vielleicht, Christoph, vielleicht. Also die Vorzeichen, wie du ja schon sagtest, sind nicht schlecht. Aber ich darf dich daran erinnern, was der berühmte Humorist Will Rogers aus Oklahoma über die Demokraten sagte. Rogers sagte, er gehöre keiner organisierten politischen Partei an, er sei Demokrat. Und das sagt eigentlich vieles über diese Partei aus.
Wie sieht es denn im Repräsentantenhaus eigentlich aus?
Also im Repräsentantenhaus sieht es ganz gut aus. Das ist die leichtere der beiden Kammern, die zu knacken wäre für die Demokraten. Die Republikaner haben ja, wie du weißt, nur einen hauchdünnen Vorsprung im Repräsentantenhaus. Und das könnte also jetzt hinhauen, obwohl also nicht sie sicher sind, immer noch 5 Monate. Aber man rechnet eigentlich schon damit, dass die Demokraten im Repräsentantenhaus im November die Mehrheit übernehmen werden.
Wie wichtig ist denn eigentlich das Redistricting, also das neue Zuschneiden von der Wahlkreis, auch Gerrymandering genannt?
Das Gerrymandering, ja, das spielt natürlich schon eine Rolle. Das ist ein ungeheurer Vorgang. Eigentlich sieht die Verfassung vor, dass nach jedem Zensus, der alle 10 Jahre durchgeführt wird, die Bezirke, die Distrikte im Repräsentantenhaus neu aufgeteilt werden. Aber auf Aufforderung von Donald Trump haben die Republikaner, also jetzt in zig Staaten, einfach jetzt schon dieses Redistricting gemacht, also 5 Jahre nach dem letzten Zensus, mit der Absicht, möglichst viele unangreifbare republikanische Sitze zu schaffen. In Texas haben sie zum Beispiel die Neuordnung so gemacht, dass wahrscheinlich 5 neue republikanische Sitze rausspringen. Und dann natürlich in diversen Südstaaten ist man drangegangen, schwarze afroamerikanische Mehrheitssitze einfach zu demolieren, nachdem der oberste Bundesgerichtshof das erlaubt hat. Das Ganze ist ein sehr unschöner Vorgang. Die Demokraten haben also versucht, dann mitzuhalten und haben in Kalifornien Gerrymandering und Redistricting betrieben nach einem Referendum. In Virginia wurde das auch versucht, hier bei uns, aber der oberste Gerichtshof in Virginia, nicht der Bundesgerichtshof, unser oberster Gerichtshof in Richmond, der Staatshauptstadt, hat das unterbunden. Unterm Strich könnte dieses Gerrymandering, dieses Redistricting dann tatsächlich ein paar Sitze retten, die die Demokraten andernfalls im November gewonnen hätten. Das ist eine sehr unschöne Sache, die also von beiden Seiten lief, allerdings instigiert von Donald Trump. Und das wird meiner Ansicht nach dazu führen, dass das Land noch schlimmer polarisiert wird, dass die Zahl der Sitze, um die wirklich gerungen wird, immer kleiner wird. Und das ist nie gut für eine Demokratie, Christoph.
Ja, und ich meine, das Vorgehen ist ja wirklich nicht besonders demokratisch, da sind wir uns, glaube ich, einig. Was würde denn ein demokratischer Sieg im Repräsentantenhaus überhaupt ändern? Ich meine, der Trump bleibt ja weiter an der Macht.
Ja, das schon, aber es wäre natürlich schon ein Zeichen. Also wie du weißt, das Repräsentantenhaus muss alle Gelder bewilligen. Das Budget wird dort abgehandelt, aufgestellt. Also man könnte Trump da schon mal in die Parade fahren. Was noch wichtiger ist, wenn die Demokraten die Mehrheit hätten im Repräsentantenhaus, würden sie auch also die Ausschussvorsitzenden stellen in den diversen Ausschüssen. Und diese Ausschussvorsitzenden hätten dann die sogenannte Subpoena Power. Das heißt, sie könnten also jeden, der für Donald Trump in der Regierung arbeitet, vorladen, zwangsvorladen. Und das wäre natürlich schon sehr interessant, weil nämlich dann alle möglichen Untersuchungen anlaufen könnten, die sich damit befassen, ob sich die Trump-Familie zum Beispiel bereichert, ob alles mit rechten Dingen im Pentagon zugeht, warum zum Beispiel afroamerikanische Kapitäne und Frauen, die im Militär sind, nicht zu Admirälen befördert werden, sondern von Verteidigungs- oder Kriegsminister Hexet aus der Liste gestrichen werden. Alle diese Sachen könnte eine demokratische Mehrheit aufarbeiten und das könnte also dann doch schon sehr ungemütlich werden für die Exekutive, sprich für Donald Trump.
Wie sieht es denn im Senat aus?
Ja, ich meine, das wäre natürlich das ganz Tolle, wenn der Senat fallen würde, was die Demokraten angeht. Das wäre für sie ein Traum. Es müssten also 3 Sitze fallen und das würde also bedeuten, dass sämtliche Richterernennungen, die Donald Trump vornehmen möchte, also Bundesrichter, die müssten alle antraben. im Senat und die demokratische Mehrheit könnte dann eben diese Nominierungen ablehnen. Es könnten auch Botschafterposten nicht besetzt werden. Es könnten alle möglichen Personalvorschläge von Trump abgelehnt werden. Und auch da hätten die demokratischen Ausschussvorsitzenden eben diese Subpoena Powers. Sie könnten also Vorladungen aussprechen. Und natürlich, wenn die Demokraten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Mehrheit übernehmen würden, wäre ein drittes Impeachment von Donald Trump wirklich vorstellbar. Ob das sinnvoll wäre, möchte ich dahingestellt lassen, aber zumindest würde das dann in der Luft liegen.
Ja, aber das sind doch relativ grosse Pläne, die du ansprichst. In welchem Zustand ist denn eigentlich die Partei, die demokratische Partei? Du hast es am Anfang schon ein bisschen angetönt, offenbar nicht ganz einfach. Was gibt sie für ein Bild ab?
Ja, eigentlich nicht das Allerbeste, Christoph. Also man hat sich schwer getan mit der Aufarbeitung des miserablen Wahlergebnisses von 2024. Es gab also die sogenannte Autopsie dieses Wahlergebnisses. Das wurde insgeheim oder mehr oder weniger insgeheim von einem demokratischen Strategen gemacht und wurde unter Verschluss gehalten lange Zeit. Das hat auch sehr den Unmut der Amtsträger in Washington erregt. Nun ist vor kurzem diese sogenannte Autopsie rausgekommen. Das hat noch mehr Unwillen erregt. Hinzu kommt das Democratic National Committee, also der zentrale Apparat der Partei in Washington, ist eigentlich pleite. Da fehlt es an Ecken und Enden am Geld. Und der Vorsitzende des DNC, Ken Martin, ist auch sehr umstritten. Also die Partei ist eigentlich schon ein wenig zerstritten. Sie ist eigentlich ein wenig führungslos. Und man kann nur hoffen, dass sie nach diesen Zwischenwahlen tatsächlich ein besseres Bild abgeben wird, als das, das sie jetzt abgibt. Man hat, glaube ich, Christoph, man hat diese formidable Niederlage 2024 immer noch nicht ganz verdaut.
Ja, und darüber hat PBS berichtet. Sie haben das Thema von dem Report, dem Autopsy Report über die Niederlage 2024 thematisiert.
The report blames Joe Biden's political team for not positioning Kamala Harris for success. It also says Democrats didn't effectively make the case against Donald Trump. There are also omissions. The report does not mention Mr. Biden's age or the war in Gaza and how opposition to it may have depressed democratic enthusiasm.
Tönt nicht gut, oder Martin?
Nein, das tönt nicht gut. Man sagt also alle möglichen Dinge hier in diesem Report. Also, dass also Kamala Harris nicht richtig aufgebaut worden wäre von Biden. Aber natürlich, was der Report verschweigt oder was er nicht gebührend behandelt, ist die Haltung der Partei im Gaza-Krieg. Das hat wahrscheinlich bestimmte Wählergruppen abgehalten, weil die Partei als zu pro-Israel freundlich, zu pro-Israel empfunden wurde. Und der 800-Pfund-Gorilla im Zimmer wird also gar nicht angesprochen, nämlich dass Joe Biden schlicht zu alt war und dass er hätte zurücktreten müssen von einer erneuerlichen Kandidatur. Das fehlt alles in diesem Bericht und deswegen gab es auch erheblichen Widerstand dagegen.
Selbstkritisch geäussert hat sich der Faiz Shakir, das ist ein Politstratege auf Seite der Demokraten.
What are people looking for at this moment? They're looking for leadership and they're looking some sense of integrity of can you diagnose restoring the democratic brand? In my view, it is suffering with working class people. In this age of Trump, it should be booming. You know, the Democratic Party should be the place, the home of so many people, not only Democrats, but so many independents who are feeling disaffected. What is the brand problem? There's a sense of unwillingness to talk about hard issues, confront difficult questions. Let's have a debate. Let's discuss reform. Let's not be status quo.
And people look at this. Martin, was sagt der Faiz Shakir? Und teilst du seine Einschätzung?
Ja, das ist eine interessante Einschätzung. Er wirft der Partei eigentlich vor, dass sie zu zimperlich sei, dass sie sich weigere, wirklich die ganz großen Entwürfe hinzulegen. Und ich muss sagen, ich teile diese Einschätzung von Faiz Shakir. Also man kann nicht mehr zum Status quo ante nach den Jahren unter Trump zurückkehren. Das ganze System von dem Einfluss des großen Geldes über die Untauglichkeit der Verfassung, über die Rolle des Senats und so weiter und so fort. Das müsste alles überarbeitet werden. Auch die Rolle des obersten Gerichtshofes müsste überarbeitet werden. Und das ist eigentlich das, was Faiz Shakir hier fordert. Er gehört natürlich dem linken Flügel der Partei an. Aber es ist sehr interessant, dass er also klipp und klar sagt, wir können nicht einfach bei diesen kleinen Entwürfen bleiben. Wir müssen nun ganz, ganz, ganz groß nach vorne denken.
Also offenbar ist die Pleite von 2024 noch nicht verdaut bei den Demokraten, aber auch aktuell macht die Partei keinen geilen Eindruck.
Ja, das ist richtig, Christoph. Die Partei ist ja, wie du weißt, seit längerem in zwei Lager gespalten. Das eine Lager sind die Progressiven, also der linke Flügel. Das andere Lager sind die Moderaten. Und es gibt also diese Grundsatzdebatte zwischen beiden. Die Moderaten sagen, ja, jemand wie der New Yorker sozialdemokratische oder sozialistische Bürgermeister Soran Mamdani, der mag gut für New York sein, ist aber nicht gut für Iowa. Die Progressiven sagen, nein, wir müssen auch in Iowa mit linken Themen Wähler organisieren, Wähler mobilisieren. Und dieser Streit ist also nun wirklich fast eine Generation alt. Er ist nicht beigelegt worden. Und ich denke, man sollte eigentlich einfach hier die Haltung von Ronald Reagan einnehmen. Die Demokratische Partei sollte ein ähnlich großes Zelt sein wie die Republikaner unter Reagan. Reagan hat das immer wieder betont, the Republican Party is a big tent. Das heißt also, jeder, der einigermaßen auf Parteilinie ist, kann in dieses Zelt reinschlüpfen. Und vielleicht wäre das die Lösung für die Demokraten, aber mir scheint, dass es im Moment immer noch so weit nicht gehen würde, weil diese beiden Flügel immer noch miteinander um eine Art von Vorherrschaft innerhalb der Partei ringen.
Zu der Progressiv, also zum linken Flügel, zählt Elizabeth Warren. Das ist die 76-jährige Senatorin aus Massachusetts.
And according to some self-described experts, Democrats lost power because we were too progressive. For a lot of powerful people, wealthy people from Wall Street, Silicon Valley and Washington, too progressive is code used to undermine any economic agenda that favors working people.
Das ist interessant, was die Senatorin hier sagt. Also sie macht ein Plädoyer eben für diesen progressiven Flügel. Sie sagt, man müsste progressivere Entwürfe an das Wahlvolk herantragen. Und natürlich zählt Warren eben zu diesem linken Flügel der Partei.
They put it more politely, but these movers and shakers want the Democratic Party to respond to the 2024 losses by watering down our economic agenda and sucking up to the rich and powerful, claiming that a less progressive Democratic Party will win more elections. They are wrong.
Das sagt sie nun also, man müsste tatsächlich wirklich einen großen ökonomischen Entwurf machen, um so die Wähler zu gewinnen, also mehr links politisieren. Ich habe da meine Zweifel aus einem ganz einfachen Grund. Man sieht, wie unheimlich wichtig kulturelle Dinge hier auch geworden sind und ob man also nun Wähler tatsächlich damit fangen kann, indem man mehr Kitas baut oder indem man den Schulen mehr Geld gibt. Ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, man muss irgendwie auch auf die Leute zugehen, die vielleicht nicht so denken wie das Wahlvolk in New York oder in Kalifornien, sondern ein bisschen konservativer ist. Mir schwebt jemand vor wie der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear. Das ist ein Demokrat, der zweimal im tiefroten Kentucky gewonnen hat als Gouverneur. Und ich finde, das muss in der Demokratischen Partei auch möglich sein, dass jemand wie er in dieser Partei drin ist, dass er einen Wahlkampf macht, der nicht unbedingt so sich an ökonomischen Interessen ausrichtet, wie Elizabeth Warren das gern hätte. Aber auf der anderen Seite sagen die Progressiven, also man kann also Wähler nur mobilisieren, indem wir also diesen progressiven linken Wahlkampf führen. Was denn tatsächlich damit das auf sich hat, ich glaube, die Frage ist immer noch offen und wird sich wahrscheinlich auch jetzt nicht gezeigt haben bei der Vorwahl in Kalifornien.
War Gott in Kalifornien?
Ja, in Kalifornien haben wir, Christoph, die sogenannte Jungle Election gehabt, also eine Dschungelwahl. Das heißt, das Wahlrecht dort ist so, dass jeder antreten kann um den Gouverneursposten. Es gibt eine Wahlliste und wer die obersten 1 und 2 Stimmen kriegt, der kommt dann in die Stichwahl. Und das war also gestern Abend. Und die Demokraten haben ganz schön geschwitzt in Kalifornien, weil es so viele demokratische Amtsbewerber gab, dass also ein Republikaner davon profitieren hätte können. Das hat er auch, der republikanische Ex-Fox-Mann, Fox-News-Mann Steve Hilton. Der kam also tatsächlich ganz vorne bei dieser Vorwahl gestern Abend in Kalifornien raus. Aber man muss eben auch sehen, dass Nummer 2 und Nummer 3 in dieser Liste sind Demokraten. Das heißt also, es wird am Ende doch wieder, wenn man die Stimmen aller demokratischen Kandidaten zusammenzählt, dann haben die mehr als der Republikaner. Die ganze Aufregung war also letztendlich umsonst. Man muss eben nur sagen, dass tatsächlich dieser Steve Hilton über 20% oder sogar fast 30% gekriegt hat. Das ist bemerkenswert in Kalifornien, aber die Demokraten zusammen haben mehr Stimmen gekriegt. Und wenn nun der demokratische Spitzenkandidat, der sich gestern Abend rausgeschält hat, der ehemalige Justizminister von Kalifornien, Becerra, der war ja auch, glaube ich, Minister in der Regierung Biden. Wenn der also nun antritt gegen Steve Hilton bei der Stichwahl, wird er das gewinnen. Das heißt, die ganze Aufregung war eigentlich umsonst, aber sie zeigt, oder sie hat gezeigt, wie zersplittert die Partei, die Demokratische Partei in Kalifornien ist. Und was wir auch gesehen haben, und das hat mir besonders schlecht gefallen, war, dass auch in Kalifornien wieder die Wachablösung, die Generationenablösung bei den Demokraten nur zum Teil passiert ist. Wir haben also Kandidaten über 80 gehabt, die Abgeordnete Doris Matsui, wir haben den Abgeordneten Brad Sherman gehabt, das sind demokratische Kongressabgeordnete, die die 70 und 80 Jahre überschritten haben und die sind wieder angetreten. Und wie du weißt, Christoph, bin ich ein scharfer Gegner dieser Ansammlung von alten Leuten im Kongress. Der Generationenwechsel ist überfällig und in Kalifornien ist er nur zum Teil passiert, hätte also viel mehr passieren sollen.
Aber trotzdem, also immerhin ist die Jungle Election, wie du gesagt hast, letztlich glimpflich ausgegangen für die Demokraten.
Ja, das kann man so sagen. Also die Aufregung, die Furcht, dass am Ende im tiefblauen Kalifornien ein Republikaner neuer Gouverneur wird, die wird sich nicht erfüllen. Ich bin sicher, dass Javier Becerra der neue Gouverneur werden wird, es sei denn, dass noch irgendwas ganz Verrücktes passiert bis zum November. Also da ist Optimismus angebracht im Repräsentantenhaus, was Washington angeht, ist Optimismus angebracht. Im Senat, wie gesagt, muss man etwas vorsichtiger sein. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Demokraten tatsächlich im November eine Mehrheit im Senat erringen werden. Sie müssen ja, wie du weißt, 3 Sitze oder 4 Sitze gut machen. Ich bin mir nicht sicher, ob das gelingen wird.
Kannst du ein Beispiel nennen von besonders umkämpften Senatsrennen?
Ja, die Situation in Maine, in dem Staat also im Nordosten der USA. Der Kandidat der Demokraten dort, der Senatskandidat Graham Plattner, der hat sich als Working-Class-Kandidat profiliert, hat seine Mitbewerberin, die ehemalige und die Gouverneurin, demokratische Gouverneurin des Staats, Janet Mills, aus dem Feld geschlagen. Sie hat aufgegeben. Und er will nun antreten gegen die republikanische Dauersenatorin aus Maine, Susan Collins. Sie ist eine moderate Republikanerin, nicht unbedingt eine Mager-Republikanerin, aber sie ist also auch schon sehr, sehr lange in diesem Job. Und Plattner wollte sie also abräumen oder will sie abräumen im November. Das Problem ist nur, dass Plattner selber jede Menge Probleme hat. Also er hat ein Nazi-Tattoo auf seiner Brust. Das hat er so getan, als wenn er es gar nicht gecheckt hätte, was das bedeutet. Er hat auch Probleme mit Frauen gehabt, also sehr frauenfeindliche Texte. Nun wird ihm sogar vorgeworfen, dass er Sexnachrichten an Frauen geschickt hat. Das hieß auch mal, er sei ein Rassist. Plattner ist ein Ex-Ledernack, ein Ex-Marine, der also gedient hat im Irak und ich glaube auch in Afghanistan. Und eigentlich wäre er ein Idealkandidat für die Demokraten. Er ist also noch keine 45 Jahre alt, glaube ich. Aber er bringt eben ganz schön Gepäck mit, er bringt Ballast mit. Und es ist in Washington bekannt, dass der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, lieber einen anderen Kandidaten gehabt hätte als Plattner. Aber nun wird Plattner also wohl ins Rennen gehen. Und die Frage ist eben, ob der Ballast, den er hat, also es vergeht keine Woche ohne, dass irgendwas oder kaum eine Woche ohne, dass irgendwas Neues bekannt wird über ihn, was nicht so toll ist. Die Frage ist eben, ob er trotz dieses Ballastes im November gewinnen kann.
Lass mal rein, was der Graham Plattner zu dem Ballast, wie du sagst, sagen hat.
I've not always been who I am today. I mean, I was a young man who spent the bulk of my 20s in intense combat zones. I grew up in the infantry. And that was my lived experience. I mean, the infantry is a place of hyper-masculinity. It's a place of intense violence. And then I had to struggle with how do I come out of that and integrate back into society. And I talked about that journey. I talked about it very, very honestly. I mean, I don't think there are a lot of Americans that want the world to think that everything they ever said when they were 25 is who they are forever.
Ja, das war also sehr interessant. Das war Graham Plattner. Er verteidigt sich hier gegen die Vorwürfe und er sagt vielleicht auch mit einigem Recht, dass manches, was er mit 25 gemacht hat, er würde heute das so nicht mehr machen. Er betont auch, dass er prägende Jahre im Militär verbracht hat, in der Infanterie, in dieser Hyper-Masculinity-Atmosphäre, also diese Virility, die dort geprägt wird, und dass er das aber hinter sich gelassen habe, dass er heute ein anderer sei als der, der er mit 25 war. Und das sei auch eine andere Welt, in die er jetzt reinguckt. Man wird sehen, also, ob er damit durchkommen wird.
Wie stehen denn die Chancen, dass er gewählt wird? Oder können die Republikaner jetzt von dem angeschlagenen Kandidat von den Demokraten profitieren?
Ja, das ist eben die Frage, die also Leute wie Chuck Schumer in Washington beschäftigt, ob also seine Vergangenheit Graham Plattner einholen wird oder ob die Leute sagen werden, ja, es war ein junger Mann und er ist nun anders, er ist gereift, er ist ein Austernfischer, das klingt natürlich gut in Maine, klingt überhaupt gut, Austernfischer, das wäre ich auch gerne. Jedenfalls, also man wartet mit einiger Spannung, wie dieses Rennen ausgehen wird. Es ist leider so, dass also gerade jetzt in den letzten Tagen schon wieder neue Sachen um Graham Plattner hochgekommen sind. Also er ist verheiratet, soll also mehrere Frauen angetextet haben, Sexting, ja. Wir wissen nicht, was genau in diesen Sexting-Dingern drinsteht, aber das wird ihm jetzt schon wieder um die Ohren gehauen. Und das hat in Washington große Nervosität ausgelöst, weil ohne diesen Sitz in Maine, falls Plattner Susan Collins nicht schlagen kann in Maine, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Demokraten eine Mehrheit im Senat erringen werden. Das ist ein absolutes Muss für die Partei.
Auch in Texas wird offenbar ein sehr spannendes Rennen erwartet.
Richtig, auch da haben die Demokraten einen Hoffnungsträger, auch einen jüngeren, James Tallarico, der also voll auf seinen christlichen, progressiven christlichen Glauben setzt, das also eine sehr ein Kontrast bildet das zu den evangelikalen Konservativen, die also überall in Texas das Sagen haben. Er ist auch sehr religiös, aber er kommt aus einer ganz anderen Ecke. Und sein Gegenkandidat bei diesem Senatsrennen im November ist Ken Paxton. Das ist ein Trumpist, der sich in Vorwahlen gegen den bisherigen republikanischen Senator John Cornyn durchgesetzt hat. Das war also ein Skandal in Washington. Cornyn war also eine richtig bekannte Nummer im Senat, ein einflussreicher Senator, der so zu 80% auf Trump-Linie war, aber nicht auf 100% kam. Und deshalb hat Trump diesen absolut skandalösen Ken Paxton bevorzugt und hat sich für Paxton ausgesprochen. Und Paxton hat dann tatsächlich also auch die Vorwahl, die innerparteiliche Vorwahl gewonnen. Man muss zu Ken Paxton sagen, also das ist ein Mann, dem möchte ich nicht in einer dunklen Gasse begegnen nach Mitternacht. Jemand, der also von einem Skandal zum nächsten geeilt ist, der von seiner eigenen Partei, als er Justizminister von Texas war, von seiner eigenen Partei im Staatsparlament angeklagt wurde. Paxton ist ein Mann, der eigentlich so in anderen Bundesstaaten nicht wählbar wäre. Aber Texas ist Texas und in Texas wird er also nun versuchen, diesen Senatssitz für die Republikaner zu halten. Die Demokraten wittern Morgenluft und wie gesagt, also James Tallarico ist ein Hoffnungsträger. Aber Ken Paxton ist jemand, der also wirklich mit der Brechstange zur Arbeit geht.
Jawohl, und das hört man auch, wenn er den James Tallarico frontal angreift.
My opponent is the most extreme radical the Democrats have ever nominated. He's even running a vegan campaign, whatever that is. He goes by a few names that you may all have heard of. Some people know him as Tofu Tallarico. Some people call him Six Gender Jimmy. James Tallarico is a threat to everything we hold dear in this state and in this country. He's a threat to our security and our safety. He wants open borders and even said a welcome mat should be at our southern border.
Tja, das ist also Ken Paxton, wie er lebt und lebt. Er macht sich lustig über James Tallarico und sagt, Tallarico führe einen veganen Wahlkampf, weil er sich mal irgendwo ein Burrito ohne Fleisch bestellt hat. Also unglaublich. Er sei außerdem ein Sicherheitsrisiko. Er befürworte offene Grenzen, was natürlich in Texas ein heißes Thema ist, wegen der Nähe zu Mexiko. Und er sagt auch, dass Tallarico nicht zwei Geschlechter kenne, sondern sechs. Man kann sich also vorstellen, wie dieser Wahlkampf in Texas vonstatten gehen wird.
Wir haben am Anfang einen Bericht gehört über die Vorwahl in Iowa. Wie stehen dort die Chancen der Demokraten?
Nicht schlecht, Christoph. Also nach den Vorwahlen gestern Abend hat ja Josh Turek gewonnen. Und das ist jemand, der auch im ländlichen Iowa Anklang findet. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da eine Sensation geben wird. Ansonsten sehe ich gute Chancen für die Demokraten in North Carolina mit Ray Cooper, dem ehemaligen Gouverneur. Da könnten sie einen Sitz dazu gewinnen. In Ohio vielleicht mit Sherrod Brown, dem ehemaligen demokratischen Senator, der vor 2 Jahren verloren hat, jetzt wieder antritt. Also es gibt Möglichkeit in mehreren Staaten.
Wird es am Ende lange für Demokraten im Repräsentantenhaus oder im Senat oder sogar in beiden Kammern? Was ist deine Vermutung?
Oje, ich frage mich was Leichteres. Also ich weiß es auch nicht genau. Ich denke, dass
Man dürfte nicht behaften, oder? Man dürfte nur spekulieren.
Genau, ja. Ich denke, dass es entscheidend auch von der Haltung von Trump abhängt und vom Fortgang des Irankriegs und der Inflation, die wir haben, und eben den wirtschaftlichen Gegebenheiten.
Mittlerweile sieht es so aus, als hätte der Donald Trump langsam aber sicher die Nase voll von dem Irankrieg. CNBC hat darüber berichtet.
I called President Trump a short time ago and I said, do you think the negotiations are over now or is this a bluff by the Iranians? The president said, I don't care if they're over, honestly. I really don't care. I couldn't care less. If they're over, they're over. If they're not, you know, I think they took too much time. Frankly, I think they started to get a little boring.
Das war ein Nachrichtenbulletin des Senders CNBC. Der Sender hat also mit Präsident Trump telefoniert und der sagte, dass ihm inzwischen die ganze Sache mit dem Iran langweilig geworden sei. Er findet die Verhandlungen langweilig. Und das ist natürlich sehr interessant, dass dieser Ausflug, wie Trump diesen Krieg nannte, nun plötzlich eine langweilige Sache geworden ist für den Präsidenten.
Offenbar wieder der Krieg langsam loswerden.
Das kann man so sagen. Trump möchte diesen Krieg oder diesen Ausflug möglichst schnell hinter sich lassen. Man beobachtet ja auch seine täglichen, beinahe täglichen Widersprüche, was den Iran angeht. Mal ist es ihm langweilig, mal passiert gar nichts, mal sind die Iraner wieder am Zug, mal wieder das, mal wieder jenes. Das ist also alles nicht so toll, wenn man bedenkt, dass wirklich in 5 Monaten diese Kongresswahlen stattfinden.
Was würde es denn heißen für den Trump, wenn Demokraten beide Kammern würden holen?
Das würde, wie man im Amerikanischen sagt, it would cramp his style. Er könnte also vieles nicht mehr durchsetzen. Er müsste sich also hochnotpeinlichen Untersuchungen unterziehen. Auch seine Leute müssten sich diesen Untersuchungen unterziehen. Und, wie ich vorhin schon sagte, Christoph, es wäre nicht ausgeschlossen, dass das Repräsentantenhaus den Präsidenten zum 3. Mal anklagt und der Senat dann über diese Anklage zu befinden hätte. Ob das zu etwas führen würde, weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Idee wäre.
Ja, es ist ja 2-mal gescheitert und das ziemlich kläglich. Martin, danke vielmals. Bis dahin. Damit kommen wir zum Schluss zur Rubrik Q&A. Sie fragen, mir antwortet. Wir haben heute eine Frage von Martin Leutwiller aus Wettingen oder Wettingen, wie man lokal sagt. Der Martin Leutwiller hat eine Frage zum Donald Trump. Er findet, der Präsident nütze sein Amt, um sich selber zu bereichern. Du hast es auch schon angesprochen, Martin, vorher in unserem Gespräch. Respektive seine Familie könne profitieren, dass eben der Donald Trump, der Paterfamilias da, Präsident ist. Jetzt möchte Martin Leutwiller aus Wettingen wissen, ob sich das nicht langsam auch negativ auswirkt bei den Freunden und Anhängern von Trump. Wird das denen nicht langsam zu viel fragen? Und er will wissen, ob das könnte ihm Trump schaden, natürlich auch mit Blick auf Kongresswahlen. Martin, was sagst du dazu?
Ja, gute Frage. Also ich gehe schon mal davon aus, dass es Trump schaden wird. Das ist ja auch so unverfroren, wie hier abgezockt wird. Auf der anderen Seite finde ich es also seltsam, wie wenig Leute sich öffentlich wirklich darüber aufregen. Ja, in seiner eigenen Partei, in der Republikanischen Partei, ist bisher wenig Widerstand zu erkennen dagegen. In den Medien schon. Aber insgesamt, also wenn man sich überlegt, dass das nun wahrscheinlich die korrupteste Administration der letzten 150 Jahre ist, dann finde ich das Echo darauf eigentlich noch ziemlich verhalten. Man muss sich nur mal vorstellen, dass Trump nun erreicht hat, mit dem Justizministerium, dem er ja vorsteht letztendlich als Präsident, dass er und seine Familie nie mehr einer Steuerprüfung unterzogen werden. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn ein Schweizer Bundesrat mit den Steuerbehörden ausmachen würde, dass er und seine Familie nie überprüft werden, es wäre absolut unhaltbar in der Schweiz, in Frankreich, überall. Aber genau diese Vereinbarung wurde jetzt getroffen. Und da fragt man sich eben doch, was es noch braucht, damit Trump wirklich Schaden davonträgt.
Danke vielmals für die Beantwortung von der Frage von Martin Leutwiler aus Wettingen. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns. Unsere Mailadresse ist podcasts@tamedia.ch. Martin, danke vielmals und tschüss nach Charlottesville, Virginia.
Dank dir, Christoph. Bis auf Weiteres.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika» am USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke vielmals fürs Interesse, bleiben Sie uns treu. In einer Woche unterhaltet sich mein Kollege Noah Fendt mit der Charlotte Walser in Washington, D.C. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, ist der Martin Kilian. Für die Produktion verantwortlich ist Jackie Wechsler und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.